Also, wie jetzt mehrfach angekündigt, möchte ich mit euch jetzt im Zusammenhang den Bibeltext lesen, und zwar den zentralen, da wo am häufigsten der Begriff Charismata vorkommt und wo dann auch am meisten diese verschiedenen Gnadengaben aufgezählt werden. Und das ist jetzt ein längerer Text im Zusammenhang, den ich immer mal wieder zum Atemholen für euch und für mich dann kurz unterbreche. Das heißt, wir lesen jetzt mal zusammen 1. Korinther 12 bis 14. Und zwischendurch immer mal wieder ein bisschen verdauen. Ich mache dann eine Pause, sage ein paar Gedanken dazu und dann möchte ich gerne von euch, dass ihr Fragen stellt, wenn ihr zu diesem Text speziell Fragen habt. Und dann geht es auch darum, dass wir zumindest kurz einmal versuchen zu definieren, was diese einzelnen Gnadengaben, wo sie aufgezählt werden, denn bedeuten. Weil das ist ja auch schon mal wichtig, um dann herauszubekommen, ob wir die haben oder ob die Jugendlichen, mit denen wir zusammen sind, die haben. Dafür müssen wir erstmal wissen, ja, was denn haben? Also was beinhaltet denn das jetzt ganz genau? Also ich beginne mal mit 1. Korinther 12. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Ungewissheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Erstmal bis dahin, ich lese gleich nächsten Abschnitt weiter. Hier wird also der große Zusammenhang auch hergestellt, nämlich dass der, der Christ ist, hat den Heiligen Geist. Rein buchstäblich gesehen ist das, was wir hier jetzt lesen, natürlich auch anders möglich. Ein Christ kann ja sehr wohl sagen, Jesus sei verflucht. Das habe ich ja gerade vorgelesen, steht ja, ja. Also habe ich es in dem Moment gesagt. Was damit gemeint ist natürlich, jemand, der den Heiligen Geist hat, wird das nie mit Überzeugung aussprechen. Und das ist ja die Abgrenzung gegenüber zum Beispiel den Pharisäern. Das ist ja das, die auch Jesus gegenübergetreten sind. Und dann gerade die Sünde wider den Heiligen Geist ist aus meiner Sicht genau das, dass jemand Jesus als Herrn erkennt, aber nicht den Heiligen Geist hat, ihn ablehnt und dann sogar als verflucht benennt. Umgekehrt kann natürlich auch jeder Heide sagen, Jesus ist der Herr. Nur das ist eben nichts anderes als leere Worte. Hier ist gemeint, niemand kann mit innerlicher fester Überzeugung, mit Glauben daran sagen, Jesus ist der Herr. Wenn der Heilige Geist in dich hineingekommen ist, dann macht er dir innerlich deutlich, dass Jesus der Christus, der Herr, der Kyrios ist. Das ist ja das griechische Wort, was dahinter steht, was so viel meint wie der Herrscher, der Unumschränkte, der Sklavenherr, das ist damit gemeint, oder der Kaiser, die wurden damals so bezeichnet. Also so würde ich das hier einordnen. Besondere Sachen, die euch hier an diesen ersten drei Versen auffallen oder wo ihr sagt, da sollten wir nochmal gerade dem nachgehen. Also solange es keinen großen Tumult gibt, dürft ihr direkt hier reinreden. Wenn dann 10 auf einmal anfangen, dann machen wir das mit Melden. Ja.
Also dann ist eigentlich, wenn man das in dem Kontext sieht, das was damals kurz vor der Berliner Erklärung stattgefunden hat mit Johannes Seitz und dass er dann die Geister befragt hat aus den Zungenrednern und dann, bis sie dann Jesus verflucht haben, das ist eigentlich völlig verfehlt, oder?
Ja. Da müssen wir sehen, es kann eben auch unter dem Vorwand geistlicher Befähigung sogar okkulte Phänomene geben. Da müssen wir ja nachher nochmal drauf eingehen, ist allein die Praxis irgendeiner dieser Sachen, heißt das automatisch, dass es vom Heiligen Geist kommt? Hier müssen wir ganz eindeutig sagen, nein. Matthäus 7, das sagt Jesus das ja auch, am Ende der Zeiten werden manche zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit das oder das und das gemacht? Er sagt, geht hinweg, ich kenne euch nicht. Das heißt, Gaben, insbesondere Zeichengaben, andere auch, müssen immer gedeutet werden, müssen interpretiert werden, müssen in einen Zusammenhang gestellt werden. Nur dann sind sie richtig verständlich. Die bloße Wortlaut auf den ersten Blick hin, der kann missverständlich sein. Na gut, dann lese ich mal weiter, und zwar ab Vers 4. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber ein Wort der Erkenntnis. gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen der Wunderkräfte, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also hier Grundgedanke, der ja kommt, alles kommt durch denselben Geist, auch wenn sich das im Leben der Menschen unterschiedlich äußert. Das gilt jetzt nicht für die Frucht des Geistes, die ist ja in jedem Christen. Die wird ja auch nicht aufgezählt, interessanterweise. Also an anderen Stellen ist es ein Geschenk Gottes, die Erlösung, die wird hier nicht aufgezählt. Sondern hier geht es um bestimmte Aufgaben, die mit einer besonderen Befähigung in der Gemeinde verbunden sind. Und da wird dann deutlich gesagt, der Heilige Geist teilt jedem aus, wie er will. Es wird aber in Vers 7 auch gesagt, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also das heißt, hier würde ich auch daraus ziehen, jeder hat irgendeine Befähigung von Gott für den Heiligen Geist, für den Dienst. Die kann spektakulär äußerlich sein, sie kann auch unauffällig sein, aber deshalb vielleicht manchmal umso wichtiger. Das werden wir ja später nochmal haben. Da sagt dann der Paulus, wenn er auf die Körper zu sprechen kommt, dass wir gerade die Körperteile, die wir für weniger ehrenvoll halten, umso mehr umhüllen und so weiter und so weiter, kommt ja später noch. Deutlich hier, kämpft nicht gegeneinander, deutlich, der Heilige Geist wählt aus, deutlich, jeder Christ ist von Gott begabt, so würde ich das hier auch mal betonen. Und da steht zum allgemeinen Nutzen. Hier wird gleichzeitig deutlich gemacht, Gaben, wenn sie von Gott sind, sind nicht für den persönlichen Konsum, sondern diese Gaben sind, das ist ja schon ab Kapitel 11, für die Gemeinde gedacht. Also das heißt, diese Gaben sind dafür, dass Gott verherrlicht wird, nicht, dass der Gabenträger im Mittelpunkt steht oder verehrt wird, sondern zum allgemeinen Nutzen. Wenn sie davon losgelöst, gesehen oder praktiziert werden, ist das nicht mehr im Sinne Gottes. Also wir sollen einmal sehen, dieselbe Wurzel, wenn sie echt ist von Gott, also wenn die Gabe echt ist von Gott, dann ist dieselbe Wurzel, auch wenn das unterschiedlich sich äußert. Ja.
Wir lesen hier, das ist derselbe Geist und nachher heißt es derselbe Herr und dann derselbe Gott.
Ja.
Kann man einfach sagen, das ist die Dreieinigkeit Gottes hier, die da aktiv ist?
Durchaus. Dass, wenn wir nämlich sensibel dafür sind, dann fällt uns das in fast jedem Brief des Paulus auf, dass da indirekt, da steht nicht Trinität darüber, ja, aber dass es so formuliert ist. Und hier merken wir, das trifft ja genau das. Ja. Es ist Gott, der Vater, es ist der Herr, Jesus Christus, mhm, und es ist der Geist, der in uns wirkt. Alles ein und dasselbe, der in verschiedener Art und Weise in uns und in der Gemeinde wirksam ist. Also von daher würde ich sagen, durchaus ist das ganz korrekt, denn interessanterweise, hier steht jetzt nicht, und es ist ein Paulus, der euch predigt, ne, oder so, das kommt hier nicht vor.
Aber dass die Gaben dann, weil es derselbe Geist ist, eine Bedeutung hat und bei dem Herr, da heißt es derselbe Herr, mhm, und dann bei Gott oder derselbe Gott, ob da irgendwelche Dinge, die man da beachten sollte oder...
Ich glaube, hier ist der Hauptgedanke, der im weiteren Verlauf des Kapitels immer wieder auftaucht, konzentriert euch nicht auf eure einzelne Gabe, isoliert, egoistisch, jeder für sich, sondern wenn ihr erkennt, dass ihr eine Begabung habt, dann soll sie dafür dienen, dass Gott groß gemacht wird und dass die Christen in ihrer Beziehung zu Gott weitergebracht werden. Also dass jede Gabe immer ein Dienst ist, das ist, glaube ich, hier der Grundgedanke. Deshalb, meine ich, schließt er auch im Kapitel ab, in diesem Kapitel schließt er den Gedanken ab, mit dem Bild des Körpers, in dem verschiedene Körperteile sind, die sich gegenseitig unterstützen, helfen und brauchen. Jetzt war hier vorne gerade noch jemand. Hm?
Wir haben ja gesehen, dass die Aufzählungen nicht abgeschlossen sind. Und wir haben gesehen, dass es ja verschieden, also dass es die vorzüglichen Gnadengaben gibt und die vorzüglicheren. Und
yep,
die vorzüglicheren, die sind ja für alle erstrebenswert und auch für alle verfügbar. Mhm. Wenn jetzt aber beide Aufzählungen nicht abgeschlossen sind, wie grenze ich denn die voneinander ab, wenn ich jetzt auf ein neues Phänomen stoße? Wie kann ich herausfinden, ob das jetzt etwas Spezielles ist, was der Heilige Geist einfach zuteilt, oder ob das etwas ist, wonach man auch streben kann?
Mhm. Ich glaube, so hundertprozentig kann man das gar nicht machen. Ich würde sagen, höchstens tendenziell. Tendenziell sind ja diese Gaben, nach denen jeder streben soll, Eigenschaften, die wir immer wieder im Neuen Testament finden, die so den Charakter und die Persönlichkeit betreffen, so würde ich das mal sagen. Die anderen Gaben, die sind stärker auf bestimmte Aufgaben in der Gemeinde ausgerichtet. eben häufig deshalb auch mit Diensten verbunden. Und da scheint mir ein wesentlicher Unterschied drin zu sein. Einen anderen Unterschied würde ich auch noch darin sehen, bei manche Sachen kann man üben und trainieren. Ich glaube auch deshalb, weil Gott schon in jedem Christen einen Ansatz dafür gegeben hat, deshalb ja eben trachtet danach. Bei anderen ist es so, die hast du entweder, du hast sie nicht. Also beispielsweise, wir werden ja später nochmal ausführlicher darauf eingehen, Prophet. Also entweder bist du Prophet oder du bist keiner. Ja.
Naja, jetzt wird er aber auch teilweise vertreten, gerade in den charismatischen Kreisen, dass eben auch diese, dass man diese eben auch üben kann, eben gerade in Bezug auf den letzten Vers aus Kapitel 12. Mhm. Und das wird dann ja versucht zu praktizieren und dann auch recht erfolgreich, weil gerade diese Leute ein gewisses Phänomen schon erreichen.
Genau. Hier ist nur die Frage, ist das, was dort erreicht wird, da kommen wir ja noch in der Nachmittagseinheit drauf, meine These wäre jetzt, das, was dort erreicht wird, hat mit der biblischen Gabe der Prophetie gar nichts zu tun. Das ist das, was jeder Jahrmarkt-Zukunftsvorherseher sehen kann, was jeder Schamane machen kann, das kann jeder. Jeder von euch kann eine Schule besuchen, gerade eine charismatische, und ihr werdet alle hinterher Propheten sein, nur das hat mit dem Reden Gottes nichts zu tun. Weil hier wäre ja die Frage, der Begriff Prophetie, der wird ja in der Bibel immer wieder gebraucht. Wenn es jetzt eine Frage des Übens wäre, finden wir in der Bibel irgendein Beispiel, wo ein Prophet üben musste? Ja, es werden im Alten Testament Prophetenschulen genannt. Wird irgendwo deutlich, dass die Prophetenschüler hinterher durch ihr Lernen Propheten geworden sind? Bitte? Nein, sondern das sind einfach Leute wie die Jünger, die sind im Umfeld des Propheten, um von dem Propheten zu lernen, aber nicht um Propheten zu werden. Da merken wir ja den deutlichen Unterschied, Elia und Elisa. Wann ist Elisa Prophet? Dann, wenn er von Gott berufen wird, nicht dadurch, dass er mit dem Elisa rumgezogen ist. Also das heißt, ein Prophet zu sein, ist im Neuen und im Alten Testament immer ganz deutlich, es hängt zusammen mit einer individuellen Berufung, die für denjenigen sehr stark und eindrucksvoll ist und von dem Zeitpunkt an ist der Prophet. Warum? Prophet bedeutet ja, du hörst von Gott etwas ganz, ganz deutlich und gibst das wörtlich weiter. Deshalb wird im Alten Testament gesagt, wenn ein Prophet etwas sagt, was nicht eintrifft, soll er getötet werden. Weil er ja hier die ganz besondere Autorität von Gott in Anspruch nimmt. Was vollkommen anderes ist, wenn ich sage, ich habe den Eindruck, für dich ist das und das wichtig, das auf einer anderen Ebene. Das wird aber im charismatischen Bereich häufig vermischt, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt schon bei Sachen von heute Nachmittag. Aus meiner Sicht geschieht das deshalb, weil es eben so wenig echte Prophetie im charismatischen Bereich gibt. Also dann, also zum Beispiel Mike Bickle ist einer der bekannten Kansas-Propheten, hat die Schule von den, die in den 90er Jahren sehr bekannt hat, bis heute gibt es die noch, aber ist ein bisschen abgeflaut. Der sagt, als er angefangen hat zu prophezeien, da seien 10% göttlich gewesen, 90% menschlich. Jetzt, wo er in seiner Karriere voran ist, seien 90% göttlich, 10% menschlich. Und das ist genau das Typische, was du in charismatischer Prophetie bis heute siehst. Jetzt wäre meine Frage, ist das allein aus Grund dieser Beschreibung biblische Prophetie oder nicht? Also von der Bibel gewollte. Kann es gar nicht sein. Denn wenn irgendeiner der Propheten der Bibel so geredet hätten, woher wüssten wir denn heute noch, was jetzt von Gott ist und was nicht? Denn selbst bei dem richtig Guten sind ja immer noch 10%, also Jesaja hat lange geübt, dann sind 10% immer noch menschlich. Vielleicht ja gerade Jesaja 53, der leidende Gottesknecht, vielleicht ist das gerade das Menschliche. Könnte ja sein, oder? Denn wer weiß dann, was die 10% gilt? Und am Anfang der ersten Kapitel Jesaja, die können wir alle wegwerfen, war ja das 90% menschlich nach seiner Berufung. Dann merken wir, das passt nicht. In der Bibel ist entweder 100% göttlich oder gar nicht. Und hier, genau da ist, glaube ich, ein Problem, aber auf das will ich heute Nachmittag noch stärker eingehen. Ja, wenn Gott beruft, ist das toll, sollen wir uns darüber freuen, aber bei Begabungen, die eine direkte Beziehung zu Gott abhängig, also voraussetzen, kann man nicht üben. Also ich meine, bei einer Gabe wie die Liebe oder die Freude, die Friede, die haben wir alle, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Aber eine Begabung, die eine unmittelbare Beziehung zu Gott voraussetzt, wie entweder redet Gott zu dir oder redet nicht. Wenn du jetzt anfängst, eine Schule zu machen, Prophetenschule, also ich war jahrelang in einer charismatischen Gemeinde, die war krass charismatisch, da ist alles gelaufen, alles. Da gab es Seminare über Zungenreden, all solche Sachen. Wir sind da durch die Stadt gezogen, haben die Dämonen ausgetrieben und so etwas. All so ein Zeug. Deshalb weiß ich, wovon ich rede. Ja, das ist so, das, was du da lernst, hat mit der biblischen Gabe nichts zu tun. Diese Sache kann ich euch allen beibringen. Also Zum Beispiel weiß ich, hier sitzt ein junger Mann, du bist so zwischen 17 und 25 und du wünschst dir einen Ehepartner. Ich sage dir, Gott will dich segnen. Ja. Ich sage dir, hier sitzt eine junge Frau und du bist so um die 20 und du hast manchmal Stress mit deinen Eltern. Aber vergib ihnen, sie lieben dich doch. Soll ich noch ein bisschen weiter prophezeien? Also ich weiß zum Beispiel, hier ist jemand, du leidest unter Rückenschmerzen und Gott will dich heilen. Ja, ich weiß auch, hier sitzt eine Frau und du fühlst dich manchmal von deinem Mann nicht geliebt. Soll ich noch weiter sagen? Also, ja, ich meine, ich merke schon, ihr seid jetzt nicht richtig gestimmt. Wäret ihr jetzt richtig gestimmt in der entsprechenden Gemeinde, dann wäre ich jetzt schon mal hier, hätte schon mal ein paar Pluspunkte. Also, ja, bitte.
Ich weiß nicht, ob ich heute Nachmittag fragen soll.
Ja. Also wenn Sie jetzt direkt darauf eingehen, sonst bin ich zu sehr verführt, jetzt schon auf diese Sachen einzugehen. Ich will ja jetzt eher versuchen, mal so im Positiven zu entwickeln, was jetzt erstmal der Bibeltext sagt und dann später in der Abgrenzung, was finden wir heute in der Realität, was mit diesen Aussagen, also Begabungen verbunden wird. Das sind aber zwei verschiedene Sachen. Deshalb, ich würde jetzt lieber bei dem bleiben, dass wir versuchen, positiv erstmal aus dem Text heraus zu formulieren, was da drin steht. Und die Abgrenzung, wenn sie nötig ist, kommt dann später. Ja.
Verständnisfrage. Ja. Wir haben ja hier Gnadengaben, wir haben Dienste, wir haben Wirkungen. Meint ihr das Gleiche oder was anderes?
Mir scheint es so, dass er sagen will, all das, sowohl die Wirkung als auch die Dienste, als auch die Gaben, kommen vom Heiligen Geist, sind vom Heiligen Geist bewirkt. Das ist, glaube ich, der Grundgedanke, der da drin steht. Und ob wir die jetzt alle Charismata nennen, ich glaube, an verschiedenen Stellen nennt Paulus sie so. Wir haben das ja, als wir diese 17 Stellen durchgegangen sind, da sind wir auch zu Stellen gekommen, wie Lehrer, Apostel und so weiter, sei auch eine Gnadengabe Gottes. Ich glaube allerdings, dass wir auch, ich habe das ja auch schon genannt, aufpassen müssen, nur das aufzuzählen, wo auch der Begriff Charismata steht. Weil viel häufiger ist dann einfach die Charis, die Gnade, die Gott gibt, meint aber genau dasselbe. Oder Pneumatika, also Wirkung des Geistes, meint auch eigentlich im Kern dasselbe. Und dann sind auch Ämter in der Gemeinde eine Gnadengabe Gottes. Die hast du allerdings nicht von deinem, wo du gläubig geworden bist, sondern die kann Gott auch später geben. Ja.
Bedingt nicht das eine das andere. Also wenn ich jetzt eine Gabe habe, wenn ich mich bekehre, dann kann ich, oder soll ich ja auch das in der Gemeinde als einen Dienst quasi einsetzen und das wiederum hat dann eine gewisse Wirkung. Also,
ja.
Also ich kann das ja nicht voneinander trennen, aber es ist trotzdem auch für mich irgendwie ist von den Begrifflichkeiten her nicht unbedingt im Deutschen identisch.
Ja. Vollkommen richtig. Das hängt automatisch mit zusammen. Einmal, weil es derselbe Herr ist, weil es derselbe Geist ist, weil es derselbe Gott ist, der in den Menschen das wirkt. Der Ausgangspunkt sind die Gaben, die Gott gegeben hat, jedem Christen durch den Heiligen Geist oder spezifisch in besonderer Weise. Diese besonderen Begabungen führen zu bestimmten Aufgaben. Manche dieser Aufgaben, die haben hinterher auch ein bestimmtes Amt. Aber nicht alle. Also, weil manche der Aufgaben, die werden einfach so in die Gemeinde eingebracht, da gibt es keine bestimmten Posten dafür. Für manche dieser Gaben ist aber ein bestimmter Posten vorgesehen, wenn er in einer bestimmten Intensität stattfindet. Hier ist ja auch noch wieder ein wichtiger Gedanke, eine Begabung muss nicht in gleicher Intensität sein. Also meinetwegen, da ist einer Diener, und das gibt es jetzt von 1 bis 10. Und der, der vielleicht 10 hat oder 8 oder 9, der wird hinter Diakon, dann hat er ein Amt. Der, der diese Begabung auch hat, aber vielleicht nur 4, in der Skala, der macht das in der Gemeinde auch, bekommt aber keinen speziellen Job in der Gemeinde. Also das heißt, es gibt eine Voraussetzung dieser Begabung. Diese Begabung führt aber nicht automatisch zu einer Aufgabe, sondern kann in bestimmten Fällen, wenn die in besonderer Intensität da ist, und hier könnte es auch sein, vielleicht entwickelt die sich auch noch in der Intensität, dass einer diese Begabung hat und es ist auch deutlich erkennbar, dass er sie hat, aber da, wo sie entwickelt wird, wo eine bestimmte Reife erscheint, das werden uns ja bewusst auch Kriterien an Ältestenamt und Diakonenamt, da wird ja gesagt, kein Neuling. Also das heißt, der hat schon die Begabung, die muss aber weiter entwickelt und gefestigt und bestätigt werden und dann kommt ein besonderes Amt dazu. Das ist auch eine Gnadengabe, die hat er aber nicht vom Zeitpunkt aus, wo er gläubig geworden ist. Also insofern, die hängen alle miteinander zusammen, bezeichnen aber, oder es wird ein anderer Fokus drauf gelegt, was dann genau hervorgehoben werden soll. Ganz deutlich, all das ist nicht euer Job, all das ist nicht, was ihr euch einbildet, da soll es keinen Wettkampf geben, in dem Sinne von Wahlkampf oder so etwas, sondern es ist Gott, der dahinter steht. Und es ist nicht für euch, es ist für die Gemeinde. Das ist, glaube ich, der Grundgedanke, der hier dahinter steht. Dann würde ich jetzt in einer, gerade diese Begabungen, die hier stehen, mal versuchen, kurz zu definieren. Also, da sind hier jetzt ja, fange ich mal an, hier zum allgemeinen Nutzen verliehen. Als erstes hier ein Wort der Weisheit, sehe ich das hier. Dem einen wird ein Wort der Weisheit gegeben, im selben Geist, Vers 8. Weisheit wird in der Bibel ja beschrieben als eine besondere Einsicht. Hat etwas mit Intellektuellem zu tun, aber intellektuelle Fähigkeiten, die unter der besonderen Führung Gottes stehen. Weisheit haben wir in besonderer Weise ja bei Salomo. Und bei Salomo war das nicht so, dass er per Eingebung alles sofort gewusst hat, sondern dass er, also jetzt ist auch nicht eine Ansammlung von intellektuellem Wissen, das auch nicht, sondern die Anwendung des Wissens, was von Gott kommt, was auch aus dem Selbst kommt, auf eine konkrete Situation. Typisches Beispiel, sein Urteil über die beiden Frauen und das Kind. Das war ja, das wird ja als Beispiel der Weisheit erwähnt. Die Weisheit besteht darin, hier ist ein aussichtsloser Fall, er könnte seine Truppen in Gang setzen, die lange untersuchen, aber er kommt auf die richtige Idee, wie teste ich die echte Mutterliebe? Und das tut er dann auch und durch seinen Test, ne, ich zerteile das Kind, was er natürlich nie vorgehabt hat, kommt dann heraus, wer ist die wahre Mutter? Nämlich die, die dann weint und lieber das Kind am Leben lässt. Das ist ein Beispiel von Weisheit. Und Wort der Weisheit würde ich dann genau so einordnen, da ist ein Mensch, der eine gewisse Klugheit hat, aber nicht Ansammlung von Titeln und Faktenwissen, sondern eine Klugheit, die auf das Leben der Gemeinde oder des einzelnen Menschen ausgerichtet ist. Das muss gar nicht mal jetzt immer eine Art Offenbarung sein, sondern einfach einer, der klug Sachen einordnen kann unter den Prinzipien, die wir in der Bibel haben. Das würde ich als Wort der Weisheit hier verstehen. Dann kommt als nächstes ein Wort der Erkenntnis in demselben Geist. Jetzt die Frage, was ist da für ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Wort der Erkenntnis? Erkenntnis scheint mir etwas stärker Offenbarendes zu sein. Eine Fähigkeit, vielleicht stärker hier Wort Gottes verstehen zu können. Also Weisheit kann sich auf ganz irdische Sachen beziehen, wie eben die Urteile des Salomo. Erkenntnis wird normalerweise in der Bibel eher darauf beschrieben, du siehst Zusammenhänge unter der Leitung des Heiligen Geistes, die andere so nicht kennen. Du kannst diese Zusammenhänge auch plausibel machen. Dir wird plötzlich klar, also das und das ist mit der Aussage gemeint, ohne dass es eine richtige Prophetie ist. Also das heißt, Gott hat dir die Fähigkeit gegeben, geistliche Zusammenhänge zu verstehen, zu durchschauen. Wir müssen es natürlich auch abgrenzen von der Lehre. Lehre ist eher, dass biblische Wahrheit systematisch erkannt, durchdrungen und vermittelt wird. Das ist dann wieder was anderes. Aber hier Erkenntnisse, also geistliche Wahrheiten in der Bibel zu erkennen unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass einige das schwerpunktmäßig haben. Dann Glauben in demselben Geist. Hier würde ich zum Beispiel auch sagen, Glaube ist ja ganz offensichtlich nach 1. Korinther 13 eine Fähigkeit, die jeder Christ haben soll. Ich meine, wir reden auch davon, du bist gläubig. Also Glauben, ja. Hier ist, meine ich, eine besondere Steigerung dieser Gabe gemeint, die Leute haben. Ich würde es mal so ausdrücken, das sind Leute, die sehr viel auf Gott vertrauen, die anderen Mut machen können, die gerade desorientiert sind. Da ist einer auf der Suche, ich finde gar keinen Arbeitsplatz. Und jetzt nicht nur als psychologische Rederei, sondern wirklich vertraut er darauf, Gott wird dir eine geben. Also es gibt ja die Leute, die sagen das einfach, weil sie neurologisches Programmieren gelernt haben. Aber es gibt auch die Leute, die wirklich das Vertrauen auf Gott haben, vielleicht weil sie schon mit Sachen mit Gott erlebt haben oder dass die Größe Gottes ihnen besonders deutlich im Leben geworden ist. Das scheint mir hier drin zu sein. Also nicht der rettende Glaube, Jesus ist für meine Sünden gestorben, das hat ja jeder Christ, weiß auch jeder Christ, sondern irgendwie der Glaube, das Vertrauen darauf, dass Gott auch in schwierigen Lebenslagen gegenwärtig ist und dadurch, es soll ja auch eine Gabe sein, die die Gemeinde ermutigt, es soll ja für die Gemeinde sein, und dadurch andere in der Gemeinde Mut zu sprechen kann. Das würde ich ja so in erster Linie darin sehen. Dann Gnadengabe der Heilung in demselben Geist. Heilung ist ja ganz offensichtlich, jemand ist krank und er wird gesund gemacht. Hier ist allerdings auch eine eindeutige Heilung mit gemeint. Hier ist nicht mit gemeint, die Grippe geht nach so und so vielen Tagen wieder weg oder die Zahnschmerzen gehen weg, sondern Heilung, so wie Jesus hier heilen konnte. Da ist einer tot, zack, der steht wieder auf. Da ist einer blind von Geburt an, zack, der wird lebend. Also eindeutige Heilungen. Und zwar Heilungen, die hier nicht zurückgehen auf ärztliche Kunst. Auch ein Arzt kann ja heilen. Heilungen, die nicht aufgrund von zu erwartender Besserung gehen, sondern relativ eindeutig und spontan ausgeführt werden. Beispiele haben wir schon im Alten Testament von einigen der Propheten. Beispiele haben wir dann im Neuen Testament, insbesondere bei Jesus, aber dann eben auch bei, meinetwegen, Paulus, der den jungen Mann wieder zum Leben erweckt, der da aus dem Fenster gekippt ist und tot ist, solche Sachen. Also die besondere Fähigkeit, Menschen gesund zu machen, insbesondere hier ist allerdings immer damit verbunden, diese Person, die das ausübt, muss von Gott genau wissen, welche Person denn gesund werden soll. Ich meine, auch die anderen Sachen brauchen ja eine Verbindung zu Gott. Nur wenn du ein Wort der Erkenntnis hast, das kann auch dir selbst angeeignet sein. Du hast halt schon so viel in der Bibel studiert, dass du das jetzt weißt, darüber verfügst. Über die Kraft zu heilen verfügst du nie. Ähnlich wie auch bei der Gabe der Prophetie verfügst du ja nicht darüber. Denn ein Prophet, auch der Alttestamentliche, kann ja nicht prophezeien, wann er will. Das sehen wir eindeutig. Jesaja, Jeremia, häufig jahrelang haben sie gar nicht prophezeit und waren trotzdem Propheten. Weil ein Prophet kann ja nur prophezeien, wenn er eine Mitteilung von Gott bekommt. Und Gott gibt sie nicht, wann der Prophet es will, sondern wann er es will. Und genauso bei der Heilung auch. Warum? Also warum ist es unbedingt nötig, dass Gott jeweils die konkrete Heilung legitimiert? Also ich meine, wir können ja die Gegenthese könnten wir vertreten. Nehmen wir an, Gott gibt jemanden die Möglichkeit zu heilen und der kann jetzt heilen, wen und wie und wo oft er will. Wo wäre da möglicherweise ein geistliches oder ein praktisches Problem?
Die Verherrlichung Gottes wäre gefährdet, weil ja der Herr über diese Fähigkeit dann der Mensch ist und nicht mehr Gott.
Genau, und die Versuchung wäre sehr, sehr stark, wenn jemand das macht. Wo wäre noch ein Problem, wenn einer jemand heilen könnte, einfach so, wie er sich das jetzt gerade denkt? Bitte?
Der Wille Gottes, den wir nicht immer ganz genau kennen.
Das bedeutet jetzt genau?
Ich weiß nicht, ob Gott möchte, dass er jetzt gesund wird.
Biblisches Beispiel. Paulus bittet mehrfach, dass Gott ihm ein Leiden wegnimmt, scheint ein körperliches zu sein. Und dann macht der Gott ihm deutlich, das nehme ich dir nicht weg. Und Paulus kommt hinterher zur Erkenntnis, das habe ich, damit ich nicht überheblich werde. Also manchmal schickt Gott nämlich Krankheiten, weil er ein geistliches Ziel damit hat. Und wenn jetzt einer die Gabe der Heilung hätte und das alles selbst machen könnte, würde er vielleicht das höhere Ziel Gottes verunmöglichen, weil er dem Paulus plötzlich wieder gesund macht. Dabei will Gott doch gerade, dass er nicht gesund bleibt. Und dann wird der Paulus vielleicht überheblich, stürzt ab und zack, alles ist schiefgelaufen. Oder was ist mit denen, die Gott krank gemacht hat, weil sie das Abendmahl nicht unterschieden haben? Da steht doch, manche sind krank, weil sie das Abendmahl nicht unterschieden haben. Statt jetzt Buße zu tun und umzukehren, kommen sie zu dem Heiler in der Gemeinde, der legt ihnen die Hände auf und zack, alles ist wieder gut. Was ist mit dem Erziehungseffekt, den Gott ja haben will? Gott will ja, dass er Sünde erkennt und umkehrt. Und gerade aus diesem Grund ist es eben ganz notwendig, dass der, der die Gabe der Heilung hat, auch im konkreten Fall von Gott erkennt, soll der jetzt gesund gemacht werden oder nicht. Manchen wird er dann nämlich begegnen müssen und muss sagen, nein, du wirst nicht gesund, weil Gott will dich auf Sünde aufmerksam machen. Das heißt, jemand, der diese Gabe der Heilung hat, braucht ganz besonders diese Einsicht, will Gott, dass jetzt Gesundheit bei den Menschen kommt oder nicht. Und das haben wir ja auch. Auch der Paulus, den einen, der aus dem Fenster kippt, den macht er lebendig. Andere aber, die sind gestorben und die bleiben tot. Das heißt, bei dem einen wusste Paulus, der soll jetzt lebendig gemacht werden, beim anderen nicht. Genau wie Jesus, der erweckt ja ab und zu mal Tote auf. Aber die meisten der Umgebung Jesu, die gestorben sind, die bleiben tot. Die werden nicht wieder lebendig gemacht. Also das heißt auch hier, Jesus handelt nicht willkürlich, sondern in der engen Beziehung zu Gott, um zu wissen, wer soll Heilung bekommen, wer nicht. Was steckt also dahinter? Deshalb würde ich hier sagen, diese Begabung muss in dieser engen Beziehung zu Gott ausgeübt werden, nicht in der freien Entscheidung desjenigen, der meint, dass er Heiler ist. Und was jetzt auch gesagt worden ist natürlich, das gilt aber für alle anderen Gaben auch, sie sollen immer zur Ehre Gottes sein. Also es ist jetzt nicht einer, der meinetwegen sein Geld damit verdient, wäre auch möglich, ne? Stellt euch mal vor, ich hätte diese Gabe, ich könnte ja ehrlich echt richtig viel Geld verdienen. Also hast du jetzt einen Krebspatienten im Endstadium, der bezahlt mir 100.000 für seine Heilung. Ohne Probleme. Also wenn ihr es nicht glaubt, geht mal irgendwo hin. Die Leute geben für irgendwelche ominösen alternativen Heilmethoden zigtausende aus, verschulden sich nur. Wenn ich jetzt nur eine hundertprozentige Garantie hätte, die würden alle Schlange stehen. Könnte die Preise bestimmen. Wäre eigentlich gar keine schlechte Idee, oder? Und natürlich würde ich dann auch 10% an die Gemeinde spenden. Okay, 20. Ja. Bleibt immer noch genügend übrig, ne? Ja, aber ihr merkt ja schon, der Gedanke wäre ja ziemlich naheliegend und eben auch der Gedanke, dass dann die eigentlichen Ziele Gottes durchstrichen würden, wenn man jetzt prinzipiell das macht. Also hier, glaube ich, brauchst du eine Also und da will ich sagen, das ist für Gaben genauso wie die Gabe der Prophetie. Die Gabe der Prophetie braucht genauso diese ständige Bezug zu Gott. Und ich kann nur heilen, wenn Gott diese Person heilen will. Ich kann nur prophezeien, wenn Gott diese Person heilen will. Hingegen ein Wort der Weisheit kann ich auch unabhängig davon machen, weil der Heilige Geist in mir wohnt, Gott mir die Weisheit gegeben hat. Bei Salomo lesen wir nicht, dass er bei jedem Gerichtsurteil erstmal überlegen musste. Da lesen wir ja sogar Jakobus Brief Kapitel 1, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedem gerne gibt, der daran glaubt. Und dann steht ja, wenn du zweifelst daran, ja dann bist du wie eine Woge im Wind, nicht? Dann denkst du nicht, dass du was bekommen musst. Bei der Weisheit, wenn du Gott darum bittest, kannst du sicher sein, dass du sie bekommst. Und dann hast du sie fest. Das heißt nicht automatisch, dass alles, was du sagst, irrtumslos ist. Das ist ja wieder was anderes. Und zumindest etwas, das du freier einsetzen kannst. Ja.
Widerspricht sich das nicht, wenn wir im Korinther lesen, dass die Weisheit eine Gabe ist, die der Heilige Geist zuteilt, wie er will. Und wenn dann im Jakobus steht, dass wir um Weisheit bitten sollen, also immer wenn sie uns mangelt.
Ja, hier ist, glaube ich, der Unterschied, dass es manche Gaben gibt, die jeder Christ im Ansatz hat, aber einige Christen in ganz besonderer Weise haben. Deshalb, das ist genau das, was ich gerade für den Glauben sage. Letztendlich jeder von uns soll natürlich den rettenden Glauben haben, aber auch den Glauben, dass Gott in unserem Alltag eingreift. Trotzdem finden wir manche Leute, die so in der Nähe Gottes leben, dass Gott ihnen auch diese Zuversicht gibt, die andere nicht sofort haben. Andere eher dann einknicken, nicht das Vertrauen haben und die können dann die anderen ermutigen. Oder das Wort der Erkenntnis. Ja, wir alle sollen ja bestimmte grundlegende geistliche Wahrheiten aus der Bibel erkennen. Manche merken wir aber, die kommen beim Bibellesen auf Ideen, die jetzt nicht nur gesponnen sind, sondern wirklich vom Geist geführt, auf die kommt der andere nicht und dadurch kann er etwas zur Gemeinde beitragen. Also hier, ich habe den Eindruck, es gibt bestimmte Begabungen, die hat jeder Christ im Ansatz, aber einige haben das in besonderer Intensität und dann werden sie hier genannt, als jetzt bist du ganz besonders begabt zum Wohl der Gesamtgemeinde. Und da würde ich eben den Unterschied machen zwischen den Gaben, die an anderer Stelle für jeden Christen erwähnt werden, wie hier Jakobus, oder die eben dann als Frucht des Geistes erwähnt werden, da steht ja auch Glaube. Also das heißt, der Glaube ist bei jedem Grundbestandteil, bei einigen aber intensiv. Also wenn ich das wieder ausdrücken würde, in meiner Skala von 1 bis 10, vielleicht jeder Christ erreicht mindestens 10, mindestens 2 oder 3. Aber diejenigen, die jetzt ab 5 oder 6 sind, die haben dann das als besondere Begabung und die sollen es auch besonders in der Gemeinde einbringen. Beispielsweise. Es wird erwähnt, alle Christen sollen gastfreundschaftlich sein. Aber dann wird erwähnt, es ist ein besonderes Kriterium der Ältesten. Dann gehe ich also davon aus, dass ein Ältester diese Begabung oder diese Aufgabe in stärkerer Weise erfüllt als der Rest der Gemeinde. Wir alle sollen lehren. Steht ja ganz eindeutig. Die Väter sollen zum Beispiel die Kinder lehren in den Wegen Gottes. Aber die sind deshalb nicht alle Älteste. Nur wer diese Gabe ab einer bestimmten Intensität hat, dann sprechen wir von der Gabe hier im 1. Korinther 12, die dann auch zum Wohl der Gesamtgemeinde eingesetzt werden soll. Also da würde ich einen Unterschied machen. Das grenzt sich aber ab von Gaben, die eben nicht jeder Christ prinzipiell hat, sondern diejenigen, die eine besondere Berufung brauchen, in dem, wo ich diesen ständigen Kontakt haben muss, wie Prophet. Ja, Gott kann zu jedem Menschen sprechen. Wie zum Beispiel zum Josef im Traum. Nicht? Also gehe weg nach Ägypten, so weil der. Aber der Josef war deshalb kein Prophet. Hier war eine Anordnung an den Josef in seiner speziellen Situation. Das kann Gott prinzipiell mit jedem Christen tun. Wenn Gott aber etwas mitteilt, was jetzt für die Gesamtgemeinde wichtig ist, und das auch nicht nur einmal tut, dann könnte man diese Person als Prophet bezeichnen.
Wenn man die Geschichte Gottes. Da ist ja so viel drin, auch der Apostel Paulus hat ja auch gesagt und geschrieben, diese Dinge sind geschrieben zu eurer Belehrung. Und das ist ja auch das Alte Testament, da ist ja so viel drin, wo diese Fragen, die wir jetzt auch so haben, die sind da schon beantwortet. Das Wort der Weisheit, da können wir einfach ein Wort von dem Alten Testament, eine Begebenheit, die muss ja nicht immer etwas Persönliches sein, nicht, sondern etwas. Im Alten Testament ist etwas Objektives, das ist etwas mit Autorität und das kann ich dann anführen und weitergeben in der Seelsorge oder als eine Ermunterung. Also Gott hat da schon viel vorgearbeitet für uns. Wir müssen das nur entdecken und dann auch annehmen.
Eben, zweifellos. Und bis zu einem gewissen Grad gilt das für jeden Christen. Und dann gibt es aber welche, da merken wir auch, da gibt es irgendwelchen Streit in der Gemeinde und da hat einer dann hinterher eine Antwort, die auch zufrieden stellt, die jetzt nicht die Leute noch aufeinander losgehen lässt, nicht ein fauler Kompromiss, sondern einer, der plötzlich einen Durchblick hat, wo du denkst, hey, warum sind wir nicht von vornherein gleich drauf gekommen? Das ist doch ganz logisch. Da würde ich sagen, oh, der hat wahrscheinlich hier ein Wort der Weisheit. Das ist jetzt nicht nur seine Überlegung, sondern das ist Gott, der dadurch wirkt. Neben dem, was alle haben. Aber hier soll ja herausgehoben werden, dass es einige gibt, die in besonderer Weise diese Begabung haben und deshalb das heute die Gemeinde einsetzen soll. Also da würde ich einen Unterschied machen zwischen den Begabungen. Entweder bist du Prophet oder bist keiner. Also entweder hörst du die Stimme Gottes oder du hörst sie nicht. Oder andere Begabungen, die auch an anderer Stelle erwähnt werden, dass jeder Christ hat. Jeder Christ soll Weisheit haben. Jeder soll Glaube haben. Jeder soll Liebe haben. Jeder soll Freude haben. Und doch gibt es einige, die das in außerordentlicher Weise haben. Meine Skala, eben was weiß ich, jetzt ab 5 aufwärts. Und dann haben sie einen besonderen Auftrag für ihr Leben oder für die Gemeinde. Ich komme noch mal zu den anderen Sachen, die hier drin steht. Da ist nämlich Wirkung von Wunderkräften. Also das bedeutet, da wirkt Gott durch einen Menschen Wunder. Also an Wunder denke ich jetzt wie im Alten Testament, der Elia, wo dann Feuer vom Himmel fällt oder so etwas. Prinzipiell kann Gott das tun. Und Gott kann das ja in jedem Leben von uns tun. Und wir kennen das ja auch als Gebetserhörung. Manchmal, Gott antwortet auf dein Gebet, gesund zu werden. Jetzt bist du nicht gleich jemand, der die Gabe der Heilung hat. Sondern du hast einfach gebetet, wie es in der Bibel steht, und Gott hat darauf geantwortet, hat dich gesund gemacht. Oder du bist Ältester und dann macht Jakobus 5, hast du gebetet und gesalbt, und derjenige ist gesund geworden. Das heißt immer noch nicht, dass du die Gabe der Heilung hast. Genauso, Gott kann in unserem Leben Wunder tun, die wir nicht verstehen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, ich hatte wirklich sehr wenig Zeit, gestresst, kein Geld und so weiter. Zu Hause ist unser Kühlschrank kaputt gegangen. Ich komme am Abend nach Hause, Kühlschrank kaputt. Ich nehme ihn auseinander, sehe, ob da irgendwas kaputt ist. Also die Teile, die ich erkennen kann, ist da eine Lötstelle. So alles funktioniert nicht, geht nicht an. Und dann stelle ich mich hin und bete. Ich mache den Kühlschrank auf und er läuft. Dann würde ich sagen, ja, das ist Wunder. Ich meine, einer von euch würde vielleicht sagen, ja, wer weiß, nicht so, da ist bestimmt hier, was weiß ich, das und das passiert. Ich sage, hey, sei doch nicht ungläubig. Glaubst du, dass Gott einen Kühlschrank reparieren kann? Klar kann er das. Und darum ist er jetzt hinterher auch nicht wieder kaputt gegangen. Also läuft bis heute noch. Und also keine Ahnung, wie Gott das gemacht hat. Oder noch ein anderes Beispiel. Ich bin mit meinem Auto, fahre da meine Kinder zur Schule und plötzlich ist kein Gas mehr da. Also ich, ist nichts mehr. Blub, blub, Motor ist weg. Ich stehe da am Rand und zünde, was weiß ich da, 20 Mal, blub, 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 nichts passiert. Und ich denke mir schon, ah, wie blöd jetzt, ich komme zu spät zum Unterricht an der Bibelschule und meine Kinder, die kommen nicht in die Schule, was mache ich? Ich überlege schon, wie ich jetzt da meine Frau erreichen kann und so. Und ja, und dann sagt einer unserer Kinder, Papa, wir können doch beten. Ist doch toll, nicht? Wenn Kinder so etwas sagen und dann beten wir zusammen im Auto und ich zünde den Motor und er läuft. Da würde ich sagen, das ist Wunder, oder? Also ich zumindest bin so geneigt, manche Skeptiker von euch vielleicht Rationalisten, nicht, die sagen, na, wer weiß, was da passiert. Ja, also solche Sachen kann Gott tun, aber das, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, ich bin ein Wundertäter, sondern ich merke einfach, dass Gott in meinem Leben manchmal auf übernatürliche Art und Weise eingreift und das tut er, glaube ich, bei allen. Wundertäter würde jetzt bedeuten, dass Gott jemanden häufiger in dieser Funktion gebraucht. Dann wäre das mit irgendwas Spektakulärem. Wo wir im Neuen Testament solche Wundertäter haben, ist ganz schwer zu sagen. Ja, was weiß ich, vielleicht ist jetzt der Paulus ein Wundertäter, weil ihn die Schlange beißt und dann stirbt er nicht. Das ist ja auch ein Wunder, nicht? In gewisser Weise. Vielleicht sowas, was damit gemeint ist. Ja, also Wunder zu tun. Aber auch das ist nicht möglich in freier Verfügung des entsprechenden Menschen, weil ja das Wunder eine übernatürliche Tat ist, die Gott bewirkt und nicht der Mensch von sich aus. Und wieder ja nur dann, wenn es auch das Ziel Gottes ist. Wenn Gott mir jetzt einfach zeigen will, kauft der neuen Kühlschrank oder auf eine Sünde aufmerksam machen will oder sonst was, ja dann geht das natürlich nicht. Es könnte ja auch zur Nachlässigkeit verführen. Also ich mache gar keine Inspektion mehr bei meinem Auto, weil ich mir denke, wofür brauche ich das Geld rauszuwerfen? Ich mache einfach ein Wunder, wenn es nicht mehr läuft. Nein, wir sollen ja vernünftig sein, wir sollen lernen und arbeiten und so weiter. Also deshalb Wunder nur dann, wenn Gott die auch bewirkt. Als nächstes Weissagungen. Der Begriff Weissagung ist hier Prophetien, also das heißt prophetisch reden. Prophetisch reden bedeutet, dass Gott dir eine Mitteilung gibt über irgendetwas, was die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft betreffen kann. Also Prophezeien muss nicht immer nur eine Zukunftsansage sein. Weshalb in der Bibel zum Beispiel auch Mose als Prophet bezeichnet wird, obwohl er aufgeschrieben hat, was eigentlich gewesen ist, was er selbst beobachtet hat. Aber durch göttliche Eingebung Oder der Mose hat ja auch aufgeschrieben, wie die Welt entstanden ist, wie Noah gewesen ist. Das sind ja Informationen der Vergangenheit. Also hier durch übernatürliche Quelle, und zwar eindeutige übernatürliche Quelle, kann ein Mensch etwas weitergeben, was die Wille oder die Aussage Gottes ist, die sich auf die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft bezieht. Also Prophetie bedeutet jetzt nicht die Zukunftsaussage, sondern die Quelle der Information, die ich habe. Und die muss natürlich ganz eindeutig sein. Sobald die nicht mehr eindeutig ist, kann ich dir ja nicht mehr vertrauen. Also muss ganz klar sein, dass die entweder von Gott ist oder nicht von Gott. Also Mischung ist dabei schlecht. Denn wenn ein Mensch noch sagt, ich habe diese Einsicht, dann kann man darüber diskutieren. Wenn aber einer auftritt und sagt, Gott sagt, ja, dann gibt es keine Diskussion mehr. Entweder stimmt es und dann musst du gehorsam sein, oder es stimmt nicht. Ja, und dann ist derjenige ein Scharlatan und muss bestraft werden, weil er die Autorität Gottes für sich in Anspruch nimmt. Also hier ist noch ein Unterschied, ob einer von sich aus etwas sagt, also ich meine, das sei so, das könne man so verstehen, oder ob einer im Namen Gottes spricht, und das tut ja der Prophet. Der Prophet sagt nicht seine Überlegungen, sondern wie im Alten Testament sagt, Gott hat gesagt. Und dann kommt Doppelpunkt, genau das, was Gott mir so mitgeteilt hat.
Weil die Propheten haben ja nicht immer nur direkte Aussprüche Gottes gesagt, sondern sie haben auch teilweise Gottes allgemein verfügbare Wahrheit dem Volk nochmal vor Augen gemacht. Also
ja, will ich nicht ausschließen. Für mich würde das allerdings stärker noch in diese Richtung gehen wie Worte Erkenntnis. Also dass du eine besondere geistliche Erkenntnis hast über biblische Aussagen und die weitergibst. Weil in den meisten Fällen meint Prophetien tatsächlich, du hast eine Mitteilung Gottes und die gibst du weiter. Aber das andere kann unter Umständen natürlich auch damit reinspielen. Also man kann die sicherlich nicht ganz voneinander trennen, genauso wie manche Worte der Erkenntnis oder der Weisheit könnte auch Lehre sein. Oder eine Prophezeiung könnte auch Lehre sein, obwohl sie an anderer Stelle getrennt davon wird. Also es fließt sicherlich damit ein. In den meisten Fällen ist es aber eben diese direkte Mitteilung Gottes über etwas, was wir von uns aus gar nicht wissen können. Aber eben unter Umständen, natürlich bezieht es sich auch auf biblische Aussagen, wie die prophetischen Äußerungen von Johannes in der Offenbarung natürlich ganz enge Verknüpfungen haben mit Hesekiel und Daniel und so, weil die häufig dieselben Bilder sogar aufgegriffen werden. Also da scheint eine enge Verknüpfung zu sein, obwohl es gleichzeitig auch eine direkte Vision ist, die Gott dem Johannes gibt.
Kann es sein?
Ja.
Das yep. einfach weitergeht. Es gibt ja andere Bibelstelle, wo Weissagungen in einem anderen Zusammenhang erklärt werden.
Yep. Ja, genau.
Also ich glaube, in erster Linie müssen wir mit dem arbeiten, was da ist, und dann im Anschluss dann gucken, okay, wo wirkt sich was wie aus.
Genau. Also primär ist es hier, Gott teilt dir etwas mit und du gibst es der Gemeinde weiter. Und zwar hier wörtlich, also nicht nur als Eindruck oder sonst etwas, weil es ja in dem ist, ein Prophet redet, so sagt der Herr, so spricht Gott. Und das ist das, was hiermit gemeint ist. Und wenn man es nichts hört von Gott, dann kann man zwar Prophet sein, aber man kann nichts weitergeben. Wie gesagt, der Prophet ist ja auch ein Prophet, selbst wenn er im Moment nichts hört. Aber das heißt, Gott benutzt ihn häufig als Kanal, um etwas mitzuteilen. Und daran ist übrigens auch ein Kennzeichen des echten Propheten. Ein Prophet, der jeden Sonntag eine Prophezeiung hat, dann merkst du schon, kann gar kein Prophet Gottes sein. Weil Gott eben gar keinen Terminplan solchen hat. Das heißt, die Beispiele, die wir ja kennen von Propheten, die können dann etwas sagen, wenn sie von Gott was mitgeteilt bekommen. Und das kann auch mal am Mittwoch sein, kann aber auch mal sein, dass es vielleicht ein, zwei Jahre gar nichts gibt. Weil Gott sagt, läuft ja alles so, ihr braucht gar keine besondere Mitteilung, vielleicht auch noch längere Zeit. Und was natürlich auch klar ist, da müssen wir dann näher noch drauf eingehen, ein Prophet kann nie etwas sagen, was den generellen Aussagen Gottes widerspricht. Zumindest kein göttlicher Prophet. Es gibt ja auch heidnische oder okkulte Propheten. Also ein Prophet, der im Namen Gottes spricht, wird nie im also wird erstmal dann nur reden, wenn Gott es sagt, wird es auch nicht tun zum eigenen Vorteil. Jesus spricht ja davon, von den falschen Propheten, die Witwen, die Häuser der Witwen und Waisen fressen, also die persönliche Vorteile, materielle Art davon haben. Sie werden sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Sie werden häufiger wahrscheinlich Gericht predigen, als nur Gott segnet euch alle, weil das ja häufiger das ist, was Gott den Menschen mitteilen wird. Also das sind auch noch ein paar andere Kriterien, die dabei eine Rolle spielen. Es wird normalerweise ein Mensch sein, der vorbildlich geistlich lebt, So wird das ja immer wieder auch beschrieben, dass Gott diese Leute besonders aussucht, weil sie an seiner Stelle reden und dann darf da nicht seine Gesellschaft was tun. Wo man das ja Lügner oder Betrüger oder sonst irgendwie etwas, müssen Leute sein, die in der Gemeinde eingebunden sind, sonst ist das Geistliche ja nicht sehbar. Und natürlich keine neuen Offenbarungen über die Bibel hinaus. Ne?
Ja. Was hältst du in dem Zusammenhang von dieser Linie, die Wayne Grudem fährt, dass er unterscheidet zwischen einer Prophetie, wo man praktisch sagt, okay, das, was der Prophet sagt, müsste theoretisch in die Bibel übernommen werden, das haben wir ja schon hier, und diese Gemeindealltagsprophetie, die aber auch fehlbar sein kann.
Ja.
Also diese zwei Kategorien da aufmachen.
Ja. Da sind wir wieder bei dem, was ich heute Nachmittag besprechen will. Hier würde ich sagen, das Problem ist, auch der Wayne Grudem kommt ja aus der charismatischen Hintergrund und hier ist dann der Wunsch, der Vater des Gedanken. Man sieht, wie ist die Realität in der charismatischen Gemeinde und die versucht man nun irgendwie biblisch zu rechtfertigen. Ich würde dafür sagen, da ist gar kein Anlass dafür. Das ist Quatsch. Es gibt nur entweder die Mitteilung Gottes oder es gibt keine Mitteilung Gottes. Leute, die da frei rumfantasieren, das ist keine biblische Prophetie. Sondern dann geh doch lieber viel auf und geh doch auf den anderen zu und sag, ich habe den Eindruck, das ist so und so. Dann kann der andere sagen, nee, der Eindruck täuscht dich. Wenn ich aber hinkomme und sage, Gott sagt, ja, dann, wenn du ehrlicher Christ bist, was willst du denn tun? Und genau das gibt es ja massenhaft. Ich habe das erlebt in dieser Gemeinde, wo ich dabei war. Dann kommt eben einer und sagt, Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten. Ja, und dann, was soll jetzt die Frau machen? Wenn Gott das wirklich sagt, bist du ja ungehorsam, wenn du es nicht tust. Also, aber diese Sache war dann hinterher eine lustige, weil nämlich unabhängig davon ein anderer auch von Gott die Offenbarung bekommen hat, die Frau solle ihn heiraten. Und jetzt war sie in der schwierigen Entscheidung, sie müsste beide heiraten. Ja, weil Gott hat ja gesagt, der eine hat gesagt, du sollst, und die andere auch. Das war dann ein bisschen problematisch, nicht? Also, weil diese Mehrehe ja eigentlich biblisch so nicht erlaubt ist. Nicht? Und dann muss man am Ende sagen, hey Junge, sag doch einfach, ich bin verliebt in dich. Das ist es ja, was er meint. Aber stattdessen das noch so, denn wenn einer fromm ist und verliebt ist, manchmal dann sieht er irgendwas in der Bibel, was da gar nicht drin steht oder hört dann irgendwelche Stimmen, die sind eher die Stimmen seines Herzens und nicht unbedingt die Stimmen Gottes und die sollte man deutlich unterscheiden. Und wer das nicht kann, ist mit Sicherheit kein Prophet. Also deshalb dieses Wischiwaschi, jeden persönlichen Eindruck, den man hat, als Reden Gottes auszugeben, das ist biblisch vollkommen falsch. Eindrücke gibt es ganz viele, das hat noch ist noch lange kein Reden Gottes. Sogar fromme Eindrücke können da vollkommen täuschen. Ihr wisst das ja vielleicht, gibt momentan gerade eine ganze Welle von prophetischer Seelsorge in Deutschland, Schulungen an aller Enden. Das nennt sich Sozo. Sozo ist ja der griechische Begriff für Rettung. Halt. Und das gibt Sozo-Schulungen, auch aus den USA. Und die laufen dann ganz einfach. Da musst du nämlich ganz wenig machen. Du musst auch keine, also du machst eine Ausbildung, so zwei Wochenenden. Und dann kommt derjenige, der zu beseelsorgend ist, rein. Und dann schaust du denen an, du betest und dann sagt Gott dir, was das Problem des anderen ist und wo die Lösung liegt. Das ist elegant, ne? Du brauchst, und jetzt habe ich gerade mit einer Frau gesprochen, die schon seit 15 Jahren bei einer großen Gemeinde mitarbeitet und Seelsorge betreibt, auch beruflich. Das heißt, sie macht das Seelsorge in den Familien. Jetzt wird bei ihnen auch so eingeführt und sie will bei ihrem Arbeitgeber, also ihrer Gemeinde, kündigen. Weil sie sagt, sie hat so häufig jetzt dabei erlebt, wie Leuten Schaden angetan wird. Also zum Beispiel sagt sie, eine ihrer Kolleginnen sieht dann bei jedem sexuellen Missbrauch, der da kommt. Ja, wo dann die Frage ist, ja, wahrscheinlich hat die selbst irgendwie Probleme damit und deshalb sieht sie, das hat dann mit dem Heiligen Geist nichts mehr zu tun. Und also das, da ist die Gefahr ganz groß, dass man eben seine eigenen Gefühle, Emotionen so in den anderen hineininterpretiert, aber jetzt nicht nur als Ratschlag, sondern als Reden Gottes. Und wenn du selbst das so nicht siehst, dann bist du eben das Problem. Und da, das ist dann genauso etwas, dann dieses Sozo nennt sich das. Falls ihr da mal mit zu tun habt, ist im Moment ganz, ganz große Mode. Wenn ihr im Internet seht, überall gibt es Schulungen für Sozo, viele Gemeinden machen das, weil es halt so toll ist. Insofern, du brauchst da nicht mehr tiefe Bibelkenntnis, du brauchst auch keine große Kenntnis in Seelsorge und so weiter, sondern du betest einfach und zack, du hast die Antwort. Und ja, und wenn es wirklich Antwort Gottes wäre und wenn Bibelseelsorge so laufen würde, würde ich sagen, das ist ja toll. Wofür brauchen wir dann noch viel anderes? Nur die Praxis zeigt, wie ich jetzt an dem Beispiel dieser Person, mit der ich geredet habe, die seit vielen Jahren Seelsorge betreibt, ist eben, es ist nicht Reden Gottes, sondern es ist ganz häufig Reden des Therapeuten, der jetzt aber seine Diagnose einfach anders benennt. Und zwar sogar noch Diagnose, ohne sich genau mit dem Patienten zu Seelsorgenden auseinanderzusetzen. Halte ich eher für eine sträfliche Art und Weise, die viel Schaden hervorruft. Das sind dann die Leute, die hinterher irgendwo in der Psychiatrie landen oder so. Und das ist eine Gefahr. Also deshalb, ja, Prophetie, wenn sie von Gott kommt, ist ganz eindeutig. Sie ist im Einklang mit der Bibel. Sie ist zu unterscheiden zwischen Bauchgefühlen, Spekulationen oder sonst etwas. so wird sie uns in der Bibel immer da, wovon positiv die Rede ist, dargestellt. Also wie eben Gott redet und du hörst, und zwar eindeutig.
Mit den Ohren auch, oder?
Im Idealfall ja, es gibt ja auch Visionen, dass einer was sieht, nicht? Man gleichzeitig sehen und hören und so, aber normalerweise akustisch hörbar und wahrnehmbar. Und ganz deutlich unterscheidbar von anderen Dingen, die wir hören oder wahrnehmen. Also, das wäre jetzt Wort der Weissagung. Einem anderen, bitte.
Vielleicht noch kurz eine Frage stellen. Ja. Und zwar in Kapitel 14, da wird es ja nochmal aufgegriffen. Ist das jetzt ja genau die Gabe, von der Paulus dann im 14 spricht? Oder ist das nochmal?
Normalerweise würde ich davon ausgehen, ja. Okay. Da komme ich auch gleich noch zu. Ich will ja noch dann lesen bis dahin. Wenn wir noch bis dahin kommen. Ja, okay, dann die Gabe der Geister zu unterscheiden. Das ist also, jetzt haben wir verschiedene übernatürliche Begabungen. Einer heilt, einer prophezeit und so. Jetzt braucht es ja jemanden, der ein Haltesignal gibt, wenn hier jemand redet, und das ist gar nicht von Gott. Also wenn es eindeutig wieder die Bibel ist, dann kann das ja jeder erkennen. Aber wenn es jetzt nicht eindeutig gegen die Bibel ist, dann braucht es jemanden, der unterscheiden kann, redet der nun von sich aus oder redet der möglicherweise sogar okkult? Oder redet er von Gott aus? Und du kannst das von außen nicht immer erkennen. Denken wir, Matthäus 7, am Ende der Zeiten werden manche zu Jesus kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen das und das gemacht? Das wird ja direkt im Zusammenhang gesagt mit den Wölfen in Schafspelzen. Also die außen aussehen wie Schafe, innerlich aber reißende Wölfe sind. Genau in dem Zusammenhang steht das ja. Das heißt, es gibt Leute, die so das fromme Vokabular drauf haben, dass sie dann sagen, boah, das muss doch alles geistlich sein. Und dafür braucht es dann jemand mit der Gabe der Geisterunterscheidung, der eindeutig sagen kann, sich nicht davon beeindrucken lässt, dass er immer sagt, im Namen Gottes oder was weiß ich, sondern sagt, zack, das ist nicht im Namen Gottes, du bist hier in eigener Mission unterwegs oder du bist okkult. Und zwar selbst, wenn es erfolgreich ist. Weil wie gesagt, es gibt ja Leute, die prophetisch reden können, wie ich das gerade versucht habe, so euch beispielhaft zu zeigen, dann ist es sogar erfolgreich. Ich kann dir manche Jugendliche nennen, die sagen, ja, der hat mir doch genau gesagt, was in meinem Leben das Problem ist. Und dann braucht es jemand anders, der deutlich macht, ist das jetzt, selbst wenn es wahr ist, ist es von Gott oder nicht? Oder es ist möglich, dass man jemanden heilen kann und es ist nicht aus der Kraft Gottes. Das können zum Beispiel auch Schamanen. Schamanen können Menschen übernatürlich heilen, aber es ist nicht von Gott. Und deshalb braucht es die Gabe der Geisterunterscheidung, also jemand, der per Eingebung Gottes, per Erkenntnis Gottes deutlich sagen kann, das, was hier gemacht wird, ist von Gott oder das, was hier gemacht wird, ist nicht von Gott. Korrektiv.
Des Wortes Gottes.
Das gilt ja immer. Immer auf Grundlage des Wortes Gottes. Aber wenn es als besondere Gabe des Heiligen Geistes ist, kann das auch noch darüber hinausgehen, dass eben mir von Gott deutlich wird, und zwar deutlich wird, das ist hier falsch. Also nehmen wir mal an, da ist einer, der ist ganz krank und der wird jetzt von einem geheilt. Der sagt sogar noch im Namen Gottes und betet und was weiß ich. Jetzt kann ich allein von der Situation nicht erkennen, ob es von Gott ist oder nicht, weil die Bibel sagt darüber nichts. Es wäre ja möglich, dass es eine Antwort Gottes ist. Jemand, der die Gabe der Geisterunterscheidung hat, kann aber tiefer sehen, der erkennt, oder Gott zeigt ihm, dass der hier möglicherweise aus okkulten Kräften das macht.
Er kennt ja auch die Geschichte von dem Heiler.
Und zum Beispiel.
Das läuft ja alles zusammen.
Genau, es ist ein Stück weit, wir lassen uns prägen vom Wort Gottes, ein Stück weit ist hier übernatürliche Erkenntnis. Ja.
Aber kontrolliert sich da nicht das infiltrierte System selbst? Ich meine, ich kann jetzt auch diese Heilungssituation haben,
ja,
und der Heiler kann von Gott sein, und dann kommt aber einer, der nicht von Gott ist und meint, er könne Geist unterscheiden und klagt ihn an.
Genau.
Die Situationen sind ja überhaupt nicht unterscheidbar.
Ich würde so sagen, Gott macht das so, damit es in der Gemeinde ein Regelsystem gibt. Und es braucht ja, umgekehrt könnte ich ja sagen, es braucht ja jemanden, der den Heiler überprüft oder den Propheten. Und dann möglicherweise, wenn Gott jetzt sieht, da läuft was falsch, da nimmt jemand für sich die Gabe der Geisterunterscheidung in Anspruch, dann kann Gott ja einen anderen berufen, der auch die Gabe der Geisterunterscheidung hat und diesen Geisterunterscheider als falsch benennt.
Ja. Das ist ja ein Zirkelschluss.
Nein, ich würde sagen, ein Regelsystem. Und das Regelsystem ist notwendig, weil sonst wäre es entweder möglich, dass man gar keine Gaben hätte. Also das heißt, jede einzelne Gabe muss immer kontrolliert werden. Und der Kontrolleur kann natürlich auch falsch sein. Jetzt können wir sagen, der Kontrolleur muss wieder kontrolliert und so weiter. Ja, das kann eine Endlos-Geschichte sein. Aber im optimalen Fall ist es so, dass dadurch Korrektur ausgeübt wird. Also in jedem Fall besser, einer, der die Gabe Geisterunterscheidung hat, als wir hätten keinen. Jetzt kann ich zwar sagen, ja, der könnte betrügen, ist wahr. Aber wenn wir keinen haben, dann könnten ja all die anderen betrügen und wir hätten gar keine Möglichkeit mehr, das zu unterscheiden. Ja.
Also ist die Aussage unterm Strich, es gibt keine endgültige Sicherheit, sondern eine bessere Wahrscheinlichkeit.
Genau. Ja.
Und je mehr ich davon habe, desto wahrscheinlicher ist.
So ist es. Denn eine hundertprozentige Sicherheit gibt es in den wenigsten Dingen des Glaubens. Wir können immer nur sagen, die und die Indizien sprechen dagegen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ein Prophet, der persönlich sich bereichert, ist ja nicht ausgeschlossen, dass wirklich Gott ihm was mitteilt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil die echten Propheten der Bibel haben sich nicht bereichert und gerade das wird als Kriterium negativ genannt. Einer, der immer bloß den Leuten Schmeichelworte sagt, das erinnert mich an, sie hören das, was ihnen in den Ohren juckt. An die falschen Propheten, die sagen, Friede, Friede ist doch kein Friede. Also das heißt, der immer nur positiv sagt. Heißt aber nicht automatisch, dass es falsch sein kann. Es ist nur die Wahrscheinlichkeit, dass es ein falscher Prophet wird, größer, weil auch die falschen Propheten der Bibel immer die waren, die nur positiv geredet haben. Das heißt, ich habe bestimmte Kriterien, die die Bibel nennt, die die Wahrscheinlichkeit geringer oder höher machen, aber eine hundertprozentige Sicherheit habe ich als Außenstehender nicht. Aber eine Tendenz, und die kann relativ deutlich sein, und damit müssen wir im Leben ja sowieso leben. Das gilt ja auch für jemanden, meinetwegen mal auf einer ganz anderen Ebene, den wir taufen. Da ist jemand in der Gemeinde, den taufen wir aufgrund seines Bekenntnisses. Es könnte aber auch sein, dass es ein Lügner ist. Woher wollen wir das wissen? Der hat gut auswendig gelernt. Der sagt dir genau, Jesus hat meine Sünden vergeben und ich habe unter Tränen bereut und so weiter. Wissen wir ja nicht. Wir waren nicht immer dabei. Und selbst wenn wir dabei waren, es könnte gespielt sein. Das heißt, wir haben bei all geistlichen Sachen immer nur einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit. Was aber auch kein Problem ist. Damit können wir leben. Und da Gott ja sagt, er führt die Gemeinde, dann ist in Ordnung. Mit denen müssen wir rechnen, mit dieser Wahrscheinlichkeit. Aber dass immer noch es eventuell möglich wäre, dass dann irgendwas Falsches abläuft, das können wir nicht ausschließen.
Die Sicherheit, die da ein Stück weit drauf ist, am Ende Gott selbst.
Genau.
Also, weil sonst würde ich ihn ja ein Stück weit komplett erfassen können. Also ja. Wenn ich mit diesen Sachen arbeite und ich bin im Alltag unterwegs, kann ich Fehler machen, das ist der Punkt. Aber wenn Gott mich nicht daraus rettet und dann rettet er mich vielleicht durch einen Traum, weil er irgendeinen Gedanken in Bewegung bringt, und auf einmal kommt jemand und bekennt auf einmal etwas, was er falsch gemacht hat. Das ist ja etwas, was Lebendigkeit und Gemeinde ausmacht, wo ich nicht komplett kontrollieren kann. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke, den wir so im Neuen Testament finden.
Wir haben das nie ganz in der Hand, aber wir haben das Vertrauen darauf, dass wenn es wirklich schief geht, ich ehrlichen Herzens suche, dann wird Gott ein Haltesignal machen. Dann bekommt plötzlich der falsche Prophet oder der falsche Geisterunterscheider einen Herzinfarkt oder ich merke ganz deutlich, dass er was falsch sagt oder so, weil er eine Lüge ausspricht oder irgendwie. Weil wenn wir Gott nachfolgen, ist er der, auf den wir vertrauen und nicht unsere Kapazität. Wir sollen prüfen, soweit wir es können, aber es gibt immer auch noch einen Restbestand, der ist offen. Nur wenn wir ganz deutlich schon etwas merken, nach den Kriterien der Bibel, hier ist was falsch. Meinetwegen, jemand prophezeit plötzlich, alle Muslime sind gerettet. Dann merken wir, oh, das geht ja gar nicht, das ist ja nicht mit der Bibel in Einklang, also muss ein falscher Prophet sein. Nein, so etwas. Oder wenn einer prophezeit, du bekommst morgen ein Ferrari. Dann warte ich 2 Tage, ich habe immer noch keinen, dann weiß ich, auch falscher Prophet. Nein, so etwas. Dann ist eindeutig. Aber bei anderen Sachen ist eben nicht so eindeutig. Und da müssen wir die Nähe zu Gott suchen. Dann würde ich natürlich auch immer zu einer gewissen Vorsicht mahnen. Erstmal schauen, wie lebt diese Person im Allgemeinen, im geistlichen Beziehungen und so. Ist die schon mal aufgefallen durch irgendwas, was da schiefgelaufen ist und so weiter. Aber es sind alles Wahrscheinlichkeiten. Letztendlich das Vertrauen auf Gott und auf seinen Geist. Und das ist für uns unverfügbar. Aber da müssen wir auch ganz klar sagen, geistliches Leben ist immer unverfügbar. Wir wissen auch nicht, wie alt Gott uns werden lässt, ob er uns krank werden lässt, ob wir einen Job noch haben, ob, was weiß ich, alles kann passieren. Gott, wir wissen, müssen immer damit rechnen, unser Leben ist in Gottes Hand und darauf vertrauen wir, nicht darauf, dass ich schon alles berechnen kann bis zu meinem 90. Lebensjahr. Gott ist unverfügbar, das müssen wir lernen, deshalb aber auch nicht jedem Spekulanten Tür und Tor öffnen. Das auch nicht. Wir können und sollen prüfen, aber es bleibt immer etwas Offenes. Gut, dann sind wir jetzt ja gleich durch mit denen, die hier aufgezählt werden. Geister zu unterscheiden, dann die verschiedenen Arten von Sprachen, das ist das, was als Zungenrede, Glossolalia, dann ausführlich Kapitel 14 noch erläutert wird und dann die Auslegung von Zungen. Und dann wird gesagt, alles macht nur derselbe Geist. Zungenrede ist biblisch, das könnt ihr auch im Wörterbuch nachlesen, ganz eindeutig, das Reden in einer Fremdsprache. Im Griechischen ist das so, wie auch im Russischen und einigen anderen Sprachen, dass der Begriff Zunge im Mund und Sprache identisch ist. Das ist im Deutschen ja nicht so. Wir reden von der Zunge, dem Organ, und von der Sprache getrennt davon. Deshalb haben wir dann 2 verschiedene Ausdrücke. Manche reden von Sprachenrede, andere von Zungenrede. Im Griechischen ist das genau dasselbe, weil Glossa meint die Zunge im Mund als auch die Fremdsprache. Gemeint ist dabei aber natürlich nicht die Zunge im Mund, weil das wäre ja auch unsinnig, die Zungensprache, was soll denn das dann sein? Sondern das, was im allgemeinen Gebrauch war, ist, damit ist das Reden in einer Sprache bzw. Fremdsprache gemeint. Das ist eine normale Sprache, also eine, jetzt wie Deutsch ist, das wäre ja kein Wunder Gottes. Also wenn ich jetzt zu euch rede in Deutsch, dann würde keiner von euch wahrscheinlich auf die Idee kommen, ach, ich rede gerade in Zungen. obwohl das rein wörtlich auch möglich wäre, zum Begriff her, sondern im Normalfall ist damit gemeint eine übernatürliche Wirkung des Heiligen Geistes, was bedeutet, ich rede spontan in einer Fremdsprache, die ich nie gelernt habe. Also wenn ich jetzt Englisch oder Französisch rede, was ich gelernt habe, ist das kein besonderes Wunder Gottes. Ich meine in dem Sinne schon, dass ich die Fähigkeit von Gott bekommen habe, andere Sprachen lernen zu können. Und auch noch Griechisch und Hebräisch und Lateinisch. Aber das ist dann kein Wunder Gottes, also im unmittelbaren Sinne als Gabe des Geistes. Wenn ich jetzt aber plötzlich auf Hindi zu euch rede, also eine indische Sprache, die ich nie gelernt habe, dann wäre das ein Wunder Gottes und das habe ich eben nie gelernt. Das ist dann, und das ist dann von Gott bewirkt. Umgekehrt, damit die Gemeinde, was im Kapitel 14 ja auch steht, davon profitieren kann, muss es auch jemanden geben, der plötzlich von Gott die Gabe bekommen hat, diese nicht gelernte Fremdsprache zu verstehen, als sei es seine Muttersprache, und dann sagen zu ihm, ja, ich habe das verstanden, der hat gerade das und das gesagt. Also hier überprüft auch der eine den anderen. Natürlich, es könnten auch zwei Betrüger miteinander ja reingehen. Ne? Zwei Betrüger, der eine sagt, ich rede jetzt, und der andere sagt, ich antworte, geht auch. Also auch das ist keine hundertprozentige Sache, deshalb auch da eine gewisse Skepsis, aber es soll eigentlich hier eine Überprüfung sein, damit einmal die Gemeinde davon profitieren kann, was gesagt worden ist, und damit auch klar wird, ist das, was derjenige sagt, überhaupt eine andere Sprache oder einfach nur Gelalle, und ist das etwas, was Gott ehrt? Der könnte ja auch in irgendeiner Fremdsprache, die er gelernt hat, Gott verfluchen. Und das soll ja nicht sein, also soll jemand da sein, der es versteht und übersetzen kann. Ja.
Zu reden, weil ich weiß es im Lateinischen zum Beispiel, Lingua auch sowohl für Sprache als auch für Zunge das Wort ist.
Yep.
Und die Vulgata war ja eines der ersten Übersetzungen. Ist es da auch darauf zurückzuführen, auf diesen Irrtum, oder worauf beziehen Sie sich da?
Ja, das hängt also ich glaube, das sind mehrere Dinge, die spielen dabei eine Rolle. Überhaupt, auch wenn wir schauen, es geht ja in der Auseinandersetzung häufig um diese spektakulären Gaben, wie eben das Zungenreden. Das ist spektakulär verstanden, weil da passiert irgendwas, was wir im normalen Alltagsleben nicht einordnen können. Und das wirkt dann besonders reizvoll für die andere, oder eben besonders geisterfüllt oder sonst wie. Und das gab es durch die ganze Kirchengeschichte immer wieder, häufig am Rande von Erweckungsbewegungen, häufig auch von Gruppierungen, die später sektiererisch geworden sind. Nicht immer, aber sehr häufig ist das so passiert. Und da steht eine große Faszination drin, das gerne haben zu wollen, weshalb viele Menschen bei dem, was sie gerne haben wollen, auch dazu neigen, das eben zu provozieren oder hervorzurufen durch Drogen, Meditation, Methoden oder sonst irgendwelche Sachen. Das ist die Gefahr. Und die reine sprachliche, das liegt sicherlich daran, dass sowohl im Griechischen als auch im Lateinischen das ein und derselbe Begriff ist. Wobei die Begrifflichkeit selbst sagt ja noch nicht direkt etwas über den eigentlichen Vorgang oder den Inhalt aus. Also der Inhalt ist relativ klar an dieser Stelle. Es handelt sich nicht um das Organ, das würde ja auch keinen Sinn machen. Es handelt sich nicht um die Sprache, die ich gelernt habe, weil dafür brauche ich ja den Heiligen Geist auch nicht in besonderer Weise, sondern es handelt sich um eine Sprache, beziehungsweise Fremdsprache, die ich nicht gelernt habe und sprechen kann. Und ich kann sie natürlich auch nur dann sprechen, in dem Moment, wo Gott sie mir eingibt. Also das heißt, hier ist nicht gemeint, ich könnte jetzt immer in Hindi sprechen, sondern in dem Moment gibt Gott mir die Möglichkeit, das zu sprechen. Und dann später vielleicht nicht mehr. Also das ist hiermit gemeint. Dann hätten wir jetzt diese hier aufgezählten Gaben eigentlich so grob mal besprochen. Und dann... Bitte? Ach so. Wie viel Zeit habe ich denn noch?
Minus 15.
Also minus 15? Oh. Ja, also wer hat hier die Gabe des Uhrzurückstellens? Ja, also, dann würde ich sagen, machen wir das so, ehe ich jetzt weiterlese. Wir haben ja noch Zeit. Ne? Und wir sind jetzt schon zu manchen Punkten gekommen, die sonst heute Nachmittag dran waren. Also von daher ist auch gar kein Problem. Wir müssen das nicht systematisch miteinander trennen. Dann würde ich nämlich sagen, ich lese euch das hier später weiter, was hier jetzt im 1. Korinther 12 steht. Einen ganz wesentlichen Punkt, nämlich Definition der Gaben, haben wir ja schon gemacht. Dann wäre es mir nämlich lieber, wenn wir hier noch ein bisschen dabei bleiben und vielleicht offene Fragen klären, die jetzt sich aufgetan haben beim Lesen. Und dann machen wir dabei Schluss und haben dann unsere Mittagspause, statt dass ich jetzt noch weiter lese. Sind da konkrete Fragen, die ihr jetzt habt bezüglich dessen, was wir bisher gelesen haben?
Vielleicht noch zwei Stück und dann machen wir einen Cut und machen gleich
nachher
weiter.
Gut, bitte.
Wenn die Abgrenzung zu heute Nachmittag nicht mehr so klar gegeben
ist, Ja. Bitte schön.
Wenn jetzt die Menschen anfangen, Eindrücke mitzuteilen oder so, dann ist es ja, also als Gottes Prophetie,
yep.
dann ist es ja erstmal etwas rein Menschliches. Wie yep. grenzt sich denn diese, also erstmal, wenn so eine Einstellung besteht, inwiefern bringt es ein gewisses Okkultismusrisiko mit sich und wie grenzt man dieses Menschliche vom Okkultistischen wieder ab?
Ja, also eine der Hauptprobleme, und hier kommen wir ja schon zu den Problemen, die ich heute Nachmittag ausführlicher besprechen wollte und auch noch werte, ist, ein Hauptproblem ist, wenn ich eine Gabe ganz besonders haben will, eine ganz besonders starke Motivation dabei habe, aber Gott sie mir nicht einfach so schenkt, dann versuche ich sie auf menschliche Art und Weise nachzuahmen. Und das Nachahmen, das Wollen, das Suchen-Wollen hat immer das große Risiko, dass entweder ich etwas produziere, was rein menschlich ist, oder dass ich, weil ich das besonders haben will, mich öffne okkulten Kräften gegenüber. Wir müssen dann deutlich sehen, manche Christen verstehen das nicht, all die Gaben, die wir hier finden, gibt es genauso auch im okkulten Bereich. Es gibt bei überzeugten Hindus Zungenreden, bei überzeugten Hindus gibt es Prophezeiungen, bei überzeugten Hindus gibt es Wundertaten, Heilungen. Das gibt es beim Islam auch, bei mystischen Sufis zum Beispiel, gibt es alle diese Sachen auch. Das gibt es bei Indianer-Medizinmännern, das gibt es bei Schamanen in Afrika. Das heißt, all diese Sachen gibt es genauso im okkulten Bereich. Deshalb ist es ja notwendig, das Phänomen als solches nicht zu sehen, sondern das Phänomen muss selbst eingeordnet und interpretiert werden. Das seht ihr ja zum Beispiel direkt Mose zum Pharao, wirft seinen Stock hin und wird zu einer Schlange. Und was machen die Zauberer? Sie machen genau dasselbe.
Ja, aber die wurden dann gefreit nicht.
Das ist dann natürlich, hier wollte Gott ja darüber zeigen, wer dann der Herrscher ist. Ja. Aber da erstmal sehen wir, oder Simon Magus in der Apostelgeschichte, wo dann der solche Taten getan hat, dass die Leute sagten, die große Kraft Gottes ist in ihm. Das heißt, allein die Wundertat ist noch nicht eine Garantie über die Quelle und den Ursprung. Deshalb muss sie im Einzelfall überprüft werden, insbesondere dann, wenn ein Verdacht besteht, dass hier irgendetwas nicht ganz koscher ist. Und deshalb würde ich sagen, einer, der sich sehnt nach echter Prophetie, der muss zuerst lernen, nicht auf seine Bauchgefühle zu hören, sondern seine Bauchgefühle deutlich als das kennenzulernen, was sie sind, im Bauchgefühle. Denn sonst besteht die Gefahr, dass ich hinterher gar nichts mehr unterscheiden kann. Weil in uns, und das weiß ja jeder, in uns ist manchmal die Stimme des Heiligen Geistes. Der macht uns deutlich, tu das nicht, entscheide so, der zieht uns zum Wort Gottes. Dann haben wir aber auch noch den Zeitgeist, der ruft. Kauf dir ein neues iPhone oder so, ne? Ruft er dann manchmal. Oder irgendwas anderes. Dann gibt es noch den Wunsch unserer Freunde, wo wir anerkannt sein wollen. Dann gibt es unsere eigene Lust, die in uns ist, die ruft auch noch. Das heißt, in uns als Christen rufen immer verschiedene Stimmen. Und wenn einer nicht lernt, erstmal die zu unterscheiden und zu differenzieren und deutlich zu sehen, was daran falsch ist, dann kommt hinterher ein ununterscheidbares Gemisch dabei heraus, was als Reden Gottes ausgegeben wird und in fromme Worte gekleidet wird. Das kann ja jeder, der einigermaßen gläubig ist und in charismatischen Kreisen erst recht. Und genau das ist das Problem. Das heißt, wenn einer wirklich offen ist für Prophetie, dann muss er erst einmal erkennen, all das eigene menschliche Wünsche, Ängste, Bedenken und so weiter, als das zu definieren, was es ist. Genau das wird aber in charismatischen Schulungen nicht gemacht. Sondern da wird genau das, du sollst lernen, auf dein Bauchgefühl zu hören. Und dann wird das als Reden Gottes ausgegeben. Und deshalb musst du ja so lange üben. Genau das ist der vollkommen falsche Weg aus meiner Sicht. Ja.
Und als Außenstehender, wie erkennen wir als Außenstehender, also ich meine, es ist relativ einfach zu erkennen, wann so ein besonderes Bedürfnis da liegt. Und es ist dann auch dann nicht besonders schwierig zu erkennen, dass das unter Umständen menschlich ist. Nämlich dann, wenn man sich denkt, das hätte ich auch hingekriegt, wenn ich die Person einigermaßen kenne.
Ja.
Aber was sind Anzeichen dafür oder was sind Warnsignale, dass das schon eine okkulte Grauzone geht?
Also bei denen leichter zu erkennen, sind die menschlichen Aspekte. Und zwar, weil das kommt genauso, wie du sagst, mit der Wahrscheinlichkeit. Wenn ich das so aussage, wie ich sie jetzt vorhin gemacht habe. Das hat eine sehr große Wahrscheinlichkeit. Ich könnte sie noch detaillierter machen. Du musst einfach bloß ein paar Bücher über Psychologie oder Seelsorge lesen, dann weißt du sowieso, was 90% der Probleme der meisten Menschen sind. Und wenn du eine Gruppe hast von 50 Leuten, dann kannst du davon ausgehen, jetzt kann ich ganz detaillierte Sachen sagen, von Krankheiten und psychischen Fragen und sonst was, die stimmen immer. Das ist dann das Menschliche. Wenn jetzt einer dir aber wirklich sagen kann, Sachen, die kein anderer Mensch wissen kann, dann entweder ist er wirklich ein Betrüger, das gab es in der Vergangenheit auch schon, Leute, die unter ihren so Leuten erstmal recherchiert haben, 2, 3 rausgegriffen haben, dann Internetrecherche und dann den Leuten sagen konnte, du bist da und da zur Schule gegangen und das gemacht, aber das war dann Betrug, das heißt, das wurde vorher genau recherchiert, aber das wirkt erstmal sehr beeindruckend, oder ist okkult oder eben von Gott. Wenn Sachen okkult sind, ist das für uns in erster Linie nicht sofort erkennbar. Wir können es aus dem Kontext häufig erkennen der Person. Das war ja auch das Typische der Propheten des Alten Testaments. Das heißt, das sind sekundäre Prüfungskriterien. Also erstmal Prüfungskriterien, stimmt das mit dem Wort Gottes überein, ist ja klar. Aber das scheiden wir von vornherein aus. Also wenn da plötzlich ein mormonischer Prophet kommt, der sagt, das Buch Mormon ist wahr, dann wissen wir, na, ist ja falsch, geht ja gar nicht, weil der ja sich auch als Prophet ausgegeben hat. Oder wenn die Frau Gould White, die Gründerin der Adventisten, gesagt hat, du musst jetzt den Sabbat halten, wissen wir auch, okay, steht so in der Bibel nicht, also auch falsch. Also biblisches Kriterium ist dabei. Dann spielt eine wichtige Rolle, das, was ich gerade schon gesagt habe, der Prophet, profitiert er materiell von seinen Prophezeiungen? Also hast du einen Prophet, der in einem großen Haus wohnt und der viel Geld verdient an seinen Prophezeiungen, weißt du, falsch, unbiblisch. Wenn es ein Prophet ist, vorhin habe ich das auch gesagt, der ausschließlich positiv prophezeit, auch falsch. Wenn es ein Prophet ist, der nirgends eingebunden ist, also selbst nicht geistlich lebt, also wo wir merken, moralisch, zum Beispiel, der trennt sich von seiner Frau, er kommuniziert mit irgendwelchen Engeln, wie der Todd Bentley, nicht? Also irgendwelchen übernatürlichen Kräften, die da ominös sind, denken wir auch, Minuspunkt, da ist ein Problem. Also das heißt, ich glaube, wir können bestimmte Sachen relativ mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen, können sagen, da macht er Wahrscheinlichkeit, singt. Und wenn sie dann irgendwann unter 30-40% ist, dann merken wir, also jetzt sowieso, können wir vergessen, bringt uns ja nichts mehr, dann lassen wir es lieber. Weil die wichtigen Sachen im geistlichen Leben, dafür brauchen wir keinen Prophet. Das ist ja mehr die Prophetie, wie sie im Neuen Testament ist, die ist ja einmal heilsmäßig abgeschlossen. Wenn, dann gibt es so individuelle Sachen, wie der Agabus, der dem Paulus sagt, wenn du hier nach Jerusalem gehst, oder dem, der Gürtel gehört, nicht, der wird da gebunden werden, stimmt ja auch, war eine echte Prophetie. Der war ein echter Prophet. Wobei der Paulus dann trotzdem gegangen ist und gefangen genommen worden ist. Also hat nichts geändert an der Sache, aber es war wahr, es war von Gott. Also solche Prophetien kann es geben. Jetzt immer noch die Frage, wie reagiert man darauf? Eben der Paulus reagiert gerade nicht so, dass er nicht hingeht, sondern er weiß, dass man, dass Gott will Gott das so. Also auch da muss man darauf achten, aber wie gesagt, auch eher eine Negativprophezeiung. Also das Leben des Propheten, die Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, die Art und Weise, wie er prophezeit, also wenn er jetzt erstmal so die Untertasse braucht oder den Kaffeesatz oder so, auch das ist jetzt eher falsch. Ja, also das ist jetzt, glaube ich, das Zeichen, dass wir später weitermachen. Aber wir haben ja am Nachmittag noch Zeit, da werden wir noch weiter drauf eingehen oder beim Essen uns dann noch unterhalten. Vielen Dank, Michael.